148 vom Aus dem Maxli Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße heute mit mir in der Runde den Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Den Moritz. Hallo Moritz.
Einen guten Abend.
Und den Tim. Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jo, hi.
Von mir, von Lukas auch einen schönen guten Abend an euch in der Runde und an alle, die uns zuhören. Ja, wir wollen heute, wie wir es meistens an den Montagen tun, wie wir es fast jede Woche tun, über Fortuna Düsseldorf sprechen. Und da hat, wie so häufig, die Woche ja mal wieder genug Gesprächsstoff geliefert. Es ging nämlich los, damit, dass man am Dienstag Pokal gespielt hat bei der Spielvereinigung Unterhaching und sich da nach Verlängerung hat durchsetzen können und erstmal eine Runde weitergekommen ist, was für uns Fortuna-Fans ja erstmal eine ganz fantastische Sache ist. Aber bis dahin war es ein harter Kampf. Habt ihr das Spiel denn überhaupt verfolgen können? Das ist ja dann irgendwie auch so unter der Woche mit diesen späten Uhrzeiten nicht immer ganz so einfach. Jan, du hast das Spiel auf jeden Fall gesehen.
Ja, Frage ist ja, wer hat es nicht gesehen? Gibt es hier einen, der es nicht gesehen hat in der Runde?
Nö, schon gesehen, natürlich.
Ja.
Ich habe dank einer alten Bekannten aus gefühlt im letzten Jahrhundert der guten Corona beide Spiele alleine auf meinem Sofa schauen dürfen.
Ja, Grüße!
Ja. Ja, das ist schön, sich wieder so Stäbchen in die Nase zu schieben und so.
Ja, wirklich altbekannter und liebgewonnener Begleiter hier unseres Podcasts.
Absolut.
Muss man sagen. Also das ist ja wirklich wir haben ja sehr, sehr wenige Folgen aufgenommen, wo das nicht irgendwie ein Thema gewesen ist oder dann immer mal wieder ein Thema geworden ist. Schön, dass das jetzt auch mal wieder auf den Tisch kommt.
Vor 30 Jahren, als wir unsere erste Folge aufgenommen haben, gefühlt.
Ja, unsere erste. Es fühlt sich genauso an, das Stäbchen in der Nase, wie die erste Halbzeit gegen Unterhaching vielleicht. Um mal die Überleitung zu schaffen. Man musste auch sehr viel niesen danach.
Mhm. Außerdem waren ja auch durchaus Teile, wenn wir jetzt zur Aufstellung kommen, Teile der Fortuna erkrankt mit sicherlich ähnlichen Symptomen wie ich dann jetzt. Wenn es auch kein Corona war, sind ja doch einige da ausgefallen oder waren angeschlagen.
Ich habe mich ja geärgert so im Nachhinein und es lässt sich natürlich immer fantastisch sagen, ohne dass man es nachweisen kann, dass ich nicht zumindest einmal flaches 4-4-2 erwähnt habe in der Gegnervorschau, die du uns da präsentiert hast. Ich habe aber halt gedacht, nee, das wird auf keinen Fall passieren, weil vor allem ja ich gesagt hatte in der Folge, und das ist ja eine fantastische analytische Klammer, die wir jetzt hier setzen können, dass quasi ohne das starke Mittelfeld ist bei der Fortuna nichts läuft. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, auf keinen Fall fängt er nur mit zwei Mittelfeldspielern an, weil da läuft ja nichts. Das wissen wir ja mittlerweile schon in dieser Saison. Er hat es trotzdem gemacht. Daniel Thun in der Pressekonferenz hat das ja auch quasi schon gemerkt, dass er es angemerkt, dass er das nicht freiwillig so gemacht hat, sondern quasi gezwungen war von der Kaderzusammensetzung, weil anscheinend Marcel Sobotka noch nicht für 90 Minuten laufen konnte. Und ja auch der dann später so auftrumpfende Isaac Johannesson auch noch nicht die Energie hatte für die gesamte Länge. Also war man mit Tanaka und Engelhardt in der Zentrale aufgestellt und der Rest machten dann halt Niemetz und Vermey vorne als Zweiersturm, Zollis und Klaus auf den Außen und Uccino, wie fast zu erwarten war, als Rechtsverteidiger. Und Nimczycki als neuer Torwart. Aber auch das war ja erwartet. Das war nicht nur, weil Kastenmeier angeschlagen war mit der Grippe, sondern auch, weil er gespielt hätte.
Ja, ich finde, gerade bei Johannesson konnte man es auch absolut sehen, dass er nicht fit ist. Also irgendwo in dieser Fiebertraum-ähnlichen Sequenz irgendwie in der zwischen Halbzeitpause und Ende des Spiels, wo er halt irgendwie einen furchtbaren Ballverlust nach dem anderen hatte und da irgendwie dann noch drei Tore und zwei Vorlagen eingestreut hat, wurde halt gezeigt nach irgendeinem Tor, wo er halt, das war noch auf jeden Fall noch in der regulären Spielzeit, wo er halt komplett am Pumpen war. Also man dachte so, Junge, dem explodiert gleich die Rübe. Und ich dachte, hoffentlich kann der irgendwie irgendwie über die volle Distanz gehen. Ging dann aber halt doch noch bis zur Minute 120. Und ja, wenn er dann am Ball war, ist halt auch irgendwie immer was Spannendes passiert. Aber ich fand dann, da konnte man uns halt auch wirklich richtig gut erkennen, dass die Mannschaft da absolut auf dem Zahnfleisch gegangen ist. Ja, und man konnte es vielleicht irgendwie auch so ein bisschen daran erkennen, weil die Mannschaft ja schon irgendwie auch ein bisschen gebraucht hat, um in dem Spiel auf Betriebstemperatur zu kommen.
Ein bisschen.
Ja, so 50 Minuten ungefähr.
Ich möchte erstmal sagen, dass die erste Aufzeichnung des Spiels Gelb gegen Siebert geschenkt von mir ist. Weil damit fängt das Spiel nämlich auch an und damit wird es der Fortuna auch einfach mal nicht leicht gemacht, ins Spiel reinzukommen, weil Siebert den Gegenspieler, glaube ich, gar nicht berührt. Und dann gibt es halt eine gelbe und dann bist du. Also,
der Ton ist gesetzt.
Ich glaube, es gab sehr viele Faktoren. Aber diese erste gelbe war auch direkt zu Anfang, von wegen, wir spielen ein neues Spielsystem. Teile des Kaders sind eigentlich gar nicht fit. Unser Innenverteidiger hat jetzt schon gelb und jetzt geht das Spiel los.
Ja. Ja, auch der, also dieser Brainfuck am Schiedsrichter, der da das Spiel geleitet hat, auch der ist ja quasi die Klammer. Ne? Du kannst ja sagen, Siebert in der ersten oder in den ersten Minuten ist halt der Ton, den er gesetzt hat. Und wie ich finde, was die Schiedsrichterleistung auch noch irgendwie zusammenfasst, ist ja die letzte Aktion, die er noch begleitet. Ja, es gibt in der 120. dann einen, ja, Jastrzemski ist quasi durch. Und Schwabel, der Rechtsverteidiger von Unteraching, senzt den von hinten offensichtlichst um. Also faul. Es hätte zu diesem Zeitpunkt halt die dritte oder vierte gelbe Karte für Herrn Schwabel geben können, der zu dem Zeitpunkt keine einzige hatte. Und was passiert? Nichts von alledem, sondern es wird weitergespielt. Also von Siebert bis zum Ende Schwabel, ja, fasst es eigentlich zusammen, was der Schiedsrichter an diesem Abend für eine vollkommene Nichtleistung gebracht hat. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass er ein eigenständiger Unterhaltungsfaktor war während dieses Spiels. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Menschen nachgeschaut haben, was dieser Mann beruflich macht.
Ich habe es auf jeden Fall. Bei uns sind es, glaube ich, vier im Podcast.
Ja, Filialleiter Verkauf bei Mercedes.
Ja. Ja, was es halt ja nicht besser gemacht hat, ist, dass er auf der DFB-Homepage erstmal nur Filialleiter stand, ohne nähere Angaben.
Abteilungsleiter.
Zusätzlich verdächtig gemacht hat, weswegen wir dann, glaube ich, wirklich alle richtig heiß ins Google-Game eingestiegen sind, anstatt dem Spiel wirklich vernünftig zu folgen. Aber Zeit war ja auch, weil es war ja nicht so viel anzuschauen. War dann fast ein bisschen enttäuschend mit dieser Arbeit bei Mercedes-Benz. Aber was mich irgendwie auch wieder so ein bisschen gefreut hat, dass so meine persönliche Regel, die ich glaube ich noch in den Nullerjahren aufgestellt habe, also auf jeden Fall so zu dieser Zeit, wo Fortuna in der dritten Liga in der Arena gespielt hat, wenn der Schiedsrichter eine Dino-Frisur hat, also so eine Dinosaurier-Frisur, wie sie halt bei einigen, wie sie halt, sagen wir mal, Anfang des Jahrtausends bei einigen jungen Männern irgendwie in Mode war, dann ist es immer eine Katastrophe. Diese Regel zieht sich durch. Ich weiß, da haben wir früher immer schon irgendwie drüber gefachsimpelt. Ja, wenn man das
ich erinnere mich jetzt, muss ich
sagen. Und es hat mich unfassbar gefreut, dass jetzt, wo ja irgendwie genau auch diese Zeit ja auch in vielen anderen Punkten der Mode zurückkommt, dass auch Schiedsrichter wieder diese Frisur haben und dass die alte Regel halt anscheinend weiterhin Bestand hat. Also ganz hervorragend.
Hui. So. Also darauf bitte demnächst immer achten, wenn sich da euch bisher noch nicht bekannt ist, sofort nach der Frisur Ausschau halten.
Erstmal gucken wir bei einer Dino-Frisur. Ja, ich meine, eingebettet hat er diese vielen Entscheidungen in ein Verhalten und Auftreten, das er wirklich völlig unter aller Sau war. Das ist wirklich ein arroganter Gockel, wie er da rumlief. Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch einfach in die Mitte der Klammer setzen, wie er sich dabei verhalten hat und dann im weiteren Verlauf über den Schiedsrichter schweigen oder ja, ob's.
Ich glaube, das können wir gerne.
Ja. Okay.
Man kann natürlich zum Schiedsrichter, um da nicht zu schweigen, sagen, also was positiv ist, dass ja ein Schiedsrichter gefehlt hat, ja, nämlich der Videoschiedsrichter. Das muss man, das hat irgendwie dieses Spiel, ein Tor war ein Tor und eine Entscheidung war eine Entscheidung, ja, und man musste nicht ewig warten, ob da jetzt etwas nachgeschaut wird und keine Ahnung was. Das war sehr positiv anzumerken.
Ja. Ich war auch wirklich, muss ich sagen, überrascht von mir selber, wie emotional ich eigentlich beim Fußball sein kann, wenn Tore fallen. Ich hatte das, also ich habe wirklich fast überrascht halt mir selber über die Schulter geguckt, wie ich halt auf dem Sofa laut aufgeschrien habe, als Fortuna ein Tor geschossen hat, weil man das einfach nicht mehr gewohnt ist.
Tja, also ich hatte ja das Vergnügen, dann zweimal innerhalb von einer Woche im Paul-Janis-Stadion zu Ende der vorherigen Woche habe ich das auch schon an mir beobachtet, dass das einfach ganz wunderbar ist, einfach mal auf den VAR zu verzichten und zu sehen, was das in einem auslöst.
Können wir ja vielleicht später auch noch drauf kommen, wie das mit ist.
Also ein Punkt der Analyse, wenn wir wieder aufs Spiel gucken wollen, hatte ich ja jetzt schon genannt, das Zweier-Mittelfeld, das halt irgendwie nicht den Punch mitgebracht hat. Gibt es denn noch andere Punkte, die ihr gerne anbringen wollt, woran es lag, dass die Fortuna sich doch über nicht unverhältnismäßige lange Zeiten dieses Spiels, nämlich auf jeden Fall die erste Halbzeit und dann Teil der zweiten Halbzeit, etwas schwer getan hat mit den vielleicht auch sehr guten Unterhachingern? Das gehört sicherlich auch dazu.
Ja, also mit Sicherheit war es dieses ungewohnte System, was die Mannschaft einfach noch kennt, das will ich unterstreichen. Zum Zweiten ist es mit Sicherheit auch immer so eine Sache, dass so ein Drittligist, es ist ja jetzt nur in Anführungszeichen eine Liga Abstand gewesen, da in der ersten Halbzeit möglicherweise auch alles reinwirft und Fortuna hat da darauf nicht die richtige Antwort gefunden, würde ich sagen. Ein bisschen mehr gelaufen sind die Hachinger auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit.
Also ich würde ja sagen, dass auch ein Faktor die Stürmer sind. Die ja. Halt. Und ich würde sagen, das kann man gar nicht vom Mittelfeld trennen, weil für beide lief das Spiel halt nicht so, wie sie eigentlich ihre Stärken haben, sowohl bei Jonah Nimitz als auch bei Vermey. Und bei Vermey hat es man fast sogar noch ein bisschen stärker gesehen. Also die Vermey musste eigentlich immer aufdrehen, ja, oder musste den Ball weiterleiten und nicht irgendwie abtropfen lassen. Und ich würde sagen, das Letzte, das Abtropfen lassen, ist ja eigentlich so ein bisschen seine Stärke, wenn er nicht viel machen muss mit dem Ball, sondern dann direkt quasi auf das nachrückende Mittelfeld oder auf die Außen legen kann. Und das war bei diesem Spiel ja nicht gegeben, weil eben das Mittelfeld nicht so potent nachrückte, weil es eben numerisch nicht so gut aufgestellt war. Und auch die Außen waren relativ gut aus dem Blick genommen. Und Johann Nimitz, bei dem lief das Spiel halt auch in der ersten Halbzeit und wurde ja auch ausgewechselt, einfach vorbei. Also
ich glaube aber auch einfach, dass das auch nicht eben nicht diese Position von Nimitz war eben. Ne, der steht dann da quasi auf einer Höhe mit Vermey, der aber eigentlich ja immer eher nach hinten abtropfen lässt, wie du schon gesagt genau. hast. Und in dem Spiel dann irgendwie versucht, seinen Sturmpartner einzuziehen. Das kam ja dann auch, waren ja abenteuerliche Abtropfer bei, die ja alle gar nicht angekommen sind, weil weder im Mittelfeld diese zentrale Position wirklich besetzt war, noch er im Sturm genau wusste, wo jetzt sein Sturmpartner steht. Und Nimitz ist ja auch einer, den schickst du halt eher und schickst ihn mit längeren Bällen, dass er sich durchsetzen kann. Da kann er es ja auch gut machen. Aber der stand halt auch, ich meine, die Kette der Hachinger stand halt auch quasi im eigenen 16er gegen den Ball. Und dann stand er da halt irgendwie an der Kante der Kette, aber es hat alles, die haben sich auch gegenseitig gar nicht gefunden. Und ich meine, die linke Seite war auch eine Katastrophe. Irgendwie Emma und Zirlis haben sich höchstens mal im Weg gestanden. Emma ist gar nicht auf die Grundlinie durchgekommen. Also da hat es einfach die Kanten, die Räume nicht, die sie bespielen sollten, glaube ich. Und da hat wirklich ja einfach sehr, sehr wenig geklappt. So.
Und Und ich finde, beim 2:1 dann durch Klaus sieht man das ja genau, weil Johannesson ja in dem Moment das macht, was halt vorher gar nicht geglückt war. Er dreht halt auf und kann den Ball durchstecken und auch den durchstartenden Klaus, der dann halt den Ball gut ins Netz versenkt. Das sind ja einfach Elemente, die vorher einfach nicht existiert haben. Ne? Ja. Also es lag vielleicht nicht nur an Johannesson, aber eben auch, der individuell das halt in dem Moment halt schafft, was vorher den beiden etwas weiter vorne postierten gar nicht geglückt war.
Ja, ich glaube, ein weiterer Faktor war dann mit Karol Niemczycki, der ja insgesamt, glaube ich, finde ich, ein gutes Spiel gemacht hat, also ein paar gute Bälle gehalten hat, der aber einfach viel weniger eingebunden wurde in den Aufbau. Das heißt, auch da war Fortuna quasi einer weniger als sonst, weil haben wir ja jetzt auch wieder gesehen gegen Wiesbaden, dass Carsten Meyer schon deutlich mehr mit in den Aufbau eingebunden ist. Also da eine weitere Verunsicherung quasi. Und
das finde ich übrigens eine erschreckende Erkenntnis. Also man hat es ja immer so ein bisschen schon sich vorgestellt, dass, wie es sein würde, mal ohne Carsten Meyer zu spielen, was dem Fortuna-Spiel dann einfach fehlt. Aber dass man so ein bisschen fast den Eindruck bekommen konnte, dass die Fortuna, die wir bisher in dieser Saison gesehen haben, ohne Carsten Meyer einfach deutlich schlechter funktioniert. Also das ist schon erschreckend.
Ja, es ist eigentlich das, was einem vor Augen geführt wird, was man, du sagst es ja, Tim, ja, nicht denken konnte. Also, dass man ohne Carsten Meyer, ich will nicht sagen, den Laden dicht machen kann, aber dass der schon ein entscheidender Faktor ist, das sollte höchstens die Carsten Meyer Kritiker da draußen überraschen, ja, die das nämlich nicht sehen. Aber
nach wie vor gibt, ne? Also so ein bisschen laufen die dann rum mit ihrer Dino-Frisur und haben den Knall noch nicht gehört.
Wobei ich jetzt schon sagen würde, dass das deutlich weniger geworden ist. Also auch im Stadion, wo sowas dann ja irgendwie häufiger mal irgendwie bemerkbar ist, wenn hinten rumgespielt wird, irgendwie, was auch daran liegt, dass Carsten Meyer da, glaube ich, wesentlich weniger spannende Sachen versucht, sondern ja halt irgendwie so diese Ausreißer für riskante Spiele irgendwie ein bisschen runtergefahren hat und dann auch gerne mal einfach einen Ball rausschlägt, anstatt dann irgendwie versuchen, spielerisch zu lösen, wenn es nicht komplett sicher ist, dass es klappt. Und wie wichtig aber er halt eben auch auf der Linie ist, sieht man ja auch irgendwie im Spiel jetzt gegen Unterhaching, weil das 3:2 geht ja, würde ich mal sagen, fast komplett auf die Kappe von Niemczycki. Auch wenn man da sagen muss, okay, er hat halt keine Spielpraxis, aber da steht er halt einfach komplett falsch. So, ne? Und in dem Augenblick, wo der Schuss halt abgefeuert wird, hat er halt schon keine Chance mehr, weil er halt einfach viel zu weit außen steht. So, und ja, ist wahrscheinlich was er bestimmt abstellen würde, wenn er regelmäßiger spielen würde, aber man muss es halt trotzdem ansprechen.
Was ich ja in dem Moment ziemlich beeindruckend fand bei dem 3:2, dem geht ja quasi Minuten vorher das 2:1 und dann halt der Ausgleich der Fortuna einher, steht dann 2:2 und jetzt kommen wir mal auf den Gegner zu sprechen, der natürlich auch ein Faktor war, der ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Ich fand es krass, dass die im Moment des 2:2 eigentlich nochmal in die Hände geklatscht haben und das Spiel nochmal an sich gerissen haben. Also dieses 3:2, die paar Minuten, die da vorher ins Land gehen, das sind ja Minuten, die unter Haching dann bestimmt und dominiert, möchte ich fast sagen, obwohl man ja, ne, Momentum, Shift und keine Ahnung was, eigentlich jetzt vielleicht damit darauf setzt und darauf hofft, dass die Fortuna jetzt eben genau das tut, was Unterhaching dann macht. Also das möchte ich als Gelegenheit nutzen, um, das lässt sich ja leicht sagen, wenn man gewonnen hat, den Gegner zu loben, der eben das Spiel, gerade wenn man halt so es nur auf 90 Minuten betrachtet, durchaus auch verdient gehabt hätte zu gewinnen, weil sie in der ersten Halbzeit klar besser waren und in der zweiten Halbzeit eben nicht total schlechter, aber halt die Fortuna weniger im Griff bekommen hatten. Und dann ist sicherlich ein Faktor bei der Fortuna, aber ich glaube, bei Unterhaching war es noch stärker, nämlich die Kraft lässt nach bei beiden Mannschaften und vor allem aber bei Unterhaching. Das ist, glaube ich, etwas, was dann auf die 120 Minuten gesehen für die Fortuna den Ausschlag gibt.
Absolut. Und dass das aber halt einfach so früh in der Partie passiert, nämlich halt schon zum Ende der 90 Minuten, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Also gerade in der Verlängerung hattest du dann ja wirklich da einfach teilweise riesige Flächen an freiem grünen Rasen vor dir in beide Richtungen. Und es gab halt immer wieder irgendwelche Ballgewinne eines Teams und man konnte halt sofort irgendwie entspannt mit 5 Leuten einen Überzahlkonter fahren, so denn noch irgendwie genug Leute mitlaufen konnten. Dann wurde dieser Ball irgendwie eventuell verloren und das andere Team konnte halt entspannt einen Überzahlkonter fahren, so denn genug Leute mitliefen. Also das war echt relativ wild anzuschauen, aber dass das halt beginnt, dieser Zeitpunkt ist halt einfach eben schon so zu Mitte, Ende der regulären Spielzeit halt zu beobachten. Und das kommt halt speziell einfach Fortuna unglaublich zugute, weil man halt die besseren Einzelspieler hat. Und eigentlich ist das halt der Moment, wo es dann für Unterhaching verloren geht, weil ab dem Augenblick, wo dann halt gerade ein Johannesson, aber halt auch ein Klaus und ein Zulis dann da halt frei werken können und da ihre Sache halt irgendwie ausrichten können und einfach den Platz haben, und auch irgendwie ein Tanaka vielleicht nicht mehr so sehr eingeengt wird irgendwie in seinen Kreisen, da ist es dann halt vorbei.
Und weil man natürlich sagen kann, die Bank der Fortuna, die ist nicht besonders tief, aber die Spieler, die dann kommen, die ziehen dann auch. Ne? Marcel Sobotka, der dann Rechtsverteidiger spielt und die rechte Seite stabilisiert, ja, auf jeden Fall. Und Jastrzemski, der diesen Platz natürlich auch noch goldmäßig nutzen kann. Ne? Also sein Tempo und die Art von Spieler, die er ist, ist natürlich genau für solche Situationen wie gemalt. Und der hat natürlich auch noch mal ein paar Gelegenheiten, nicht nur das Tor dann in der letzten Minute, sondern eben der sorgt ja immer wieder für Wirbel. Also das muss man natürlich auch noch sagen, das gehört vielleicht auch dazu.
Ich glaube, ein Großteil von dieser, also klar, die Kräfteverhältnisse haben sich geändert, weil Unterhaching irgendwann viel platter war. Dann die Einzelspieler, die eingewechselt wurden, haben ihre Sache sehr gut gemacht. Ich finde es aber auch, es war völlig offensichtlich mit der Umstellung wieder in das gewohnte 4-3-3-System, wurden diese Räume überhaupt wieder auch frei. So, ne? Die beiden Ziolis und Klaus sind ein bisschen mehr in die Mitte gezogen. Das hieß, es gab auch für die Außen wieder mehr Platz. Eben wie sich vorher Emma und Ziolis auf den Füßen gestanden haben, war dann einfach mehr Platz auch für Emma oder dann später für Jastrzemski weiter durchzugehen bis zur Grundlinie oder ja weiter über die Außen zu gehen. Auch Klaus und auch Vermey, der dann wieder wusste, wohin er seine Bälle legen sollte. Also da hat man einfach gesehen, dass das die Sachen sind, die Laufwege sind, die seit Wochen so praktizieren und so. Und da hat man irgendwie auch wieder gemerkt, dass das einfach ein Spielsystem ist, in dem die sich gerade sehr, sehr wohl fühlen. Mhm. Und das finde ich auch einen sehr entscheidenden Faktor dafür, dass überhaupt die zweite Hälfte erstmal besser wird. Und ja.
Kann man ja im Prinzip sagen, jetzt wo man weiß, wie es ausgegangen ist, gut, dass man es in so einem Spiel mal probiert hat und am Ende mit einem blauen Auge davon gekommen ist.
Naja,
obwohl man halt sagen muss, ich bin noch nicht ganz fertig,
ja,
dass die Verlängerung möglicherweise auch einen Einfluss hatte auf das Spiel am Freitag, die man vielleicht hätte vermeiden können, die Verlängerung.
Also ich möchte da noch sagen, das mit dem Spielsystem, wie man da eingewöhnt ist und so, das halten wir mal im Hinterkopf, wenn wir über Wien Wiesbaden sprechen, weil das ist nämlich, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den ihr mir dann helfen müsst aufzulösen, wenn wir gleich über Wien sprechen. Aber deshalb möchte ich das hier nochmal betont haben. Und jetzt kommt zu Tim natürlich klar. Diese Verlängerung, das war ja das, was Lou in der Vorschau ganz besonders stark gemacht hatte. Ne? Das wäre ein großes Problem, wenn die Fortuna hier in die Verlängerung gehen muss mit diesem dünnen Kader. Und viele Takes, die ich mir, während es 2-0 für Unterhaching stand, quasi schon aufgeschrieben hatte, die schiebe ich jetzt einfach in dieses Wien-Wiesbaden-Segment, das gleich noch kommt, weil natürlich diese Dünne des Kaders und die Wichtigkeit, die finanzielle Wichtigkeit dieses Spiels, dass man das halt fast verloren hat, das liegt natürlich irgendwie Hand in Hand. Ja? Also wenn der Trainer sagt, er hätte gerne anders aufgestellt, er hat die Probleme von vornherein gesehen, hat dann versucht, irgendwie mit Klaus und so weiter und so fort, dann eben noch den früh angeschlagenen, also den aus der Vorwoche noch angeschlagenen Johannes und wenigstens in der zweiten Hälfte zu bringen, dann wirft das natürlich Fragen auf, die eben nicht den Trainer betreffen, sondern die vor allem die sportliche Leitung betreffen unter Klaus Allofs. Aber darüber reden wir vielleicht, wenn wir gleich über Wiesbaden sprechen, nochmal.
Ich habe noch einen letzten Punkt, bevor wir kurz vielleicht nochmal eben den Auftritt von Johannesson nochmal ganz kurz abschließend würdigen können. Und auch das ist ein Punkt, der bei Wien Wiesbaden auch wieder, finde ich, oder vielleicht sogar noch eklatanter aufgefallen ist. Und zwar das Pressing auf beiden Seiten. Das Pressing, was sowohl unter Haching als auch Wien Wiesbaden früh auf die Fortuna ausgeübt hat und die Fortuna da vor erhebliche Probleme gestellt hat, als auch das Pressing der Fortuna im Angriff, was es ja im Prinzip in den, ich weiß nicht, ob in der ganzen Spielzeit, aber es gibt es ja im Prinzip gerade nicht wirklich. Es ist ja ein Anlaufen, was aber sehr selten so hohen Druck macht, dass tatsächlich eine Abwehrreihe, ein Pressing, was selten so hohen Druck macht, dass sich die Abwehrreihe da eben nicht nach einer kurzen Zeit relativ gut draus befreien kann und einen Mann findet, der einen offenen Fuß hat und keinen Gegenspieler gegen sich. Und ich finde, das ist schon auch ein, das ist zumindest anders. Zum Problem wird es natürlich dann gegen Wien Wiesbaden, wenn man das auch nicht ausgleicht durch andere Stärken. Aber so generell ist es, glaube ich, eine ziemlich große Schwäche der Fortuna momentan. Das gegnerische Pressing, wenn die hoch anlaufen, was ja Haching wie auch Wiesbaden vielleicht überraschend früh getan haben, wie auch das Pressing der Fortuna, was ja nicht so gut funktioniert.
Dafür hat man einfach nicht den Spieler nicht.
Genau.
Ja, absolut.
Weil Vincent Vermeer angefangen. So. Das kann er halt. Also das ist nicht sein.
Ja, und Niemet schon mal gar nicht, ne? Also das Anlaufverhalten von Niemet ist ja nochmal eine Klasse schlechter. Ginchek ja eigentlich genauso. Und jetzt fällt ja irgendwie auch noch dieser Unterstützer, weil oft läuft Fortuna dann ja im 4-4-2 an und dann ist es halt Appelkamp, der den jetzt gegen Unterhaching nicht, aber normalerweise den einzigen Stürmer halt unterstützt. Das ist Appelkamp, der ist jetzt auch nicht dabei. Da hat man sich halt einfach irgendwie angepasst und ja, genau wie Moritz sagt, so, das ist auf jeden Fall halt kein Werkzeug, mit dem man im Augenblick halt richtig arbeitet, sondern das ist halt irgendwie vor allen Dingen ein Leiten des Aufbaus so ein bisschen, dass man halt den Gegner so ein bisschen in die Richtung dirigieren kann, über den man ihn aufbauen lassen möchte, aber wirklich unterbinden kann man das nicht und wirklich irgendwie auch mal hohe Ballverluste erzwingen. Das tut man manchmal ganz selten, also irgendwie ja gegen Braunschweig hat das ja zum Beispiel irgendwie mal geklappt, auch wenn das dann eine knappe Abseitsposition war, aber resultiert dann in einem Tor. Man kann das immer mal irgendwie situativ vielleicht mal so ein bisschen einsetzen, aber eine wirkliche Stärke oder ein Stilmittel ist nicht ganz genau.
Ja. Nun gut, Moritz, möchtest du noch Isaac Johannesson auf das Podest heben, das in die drei Tore
verdient hat? Das ist ja aber drei Tore und ach, ist einfach schön, dass jemand so jung ist, zur Fortuna kommt, hinterher dann noch sagt, ich bin hier zu Hause und will hier bleiben oder so. Ja, es ist so einfach schön.
Muss man sich dann jetzt
viel mehr kann ich da nicht zu sagen.
Muss man sich dann jetzt ja auch einfach langsam vielleicht mal die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, dass wir uns jetzt da über die 800.000 freuen, die 800.000 Euro ungefähr freuen, die das Weiterkommen gebracht hat. Sollte man die wirklich wie aus Vorstandskreisen zu hören und wie es durch die Presse geistert, für eine Verstärkung der Mannschaft in der Winterpause nutzen, um halt irgendwie noch zu versuchen, weiterhin im Aufstiegskampf oben mit dabei zu bleiben? Oder sollten wir nicht einfach versuchen, dieses Geld zurückzulegen, damit wir am Ende der Saison irgendwie 2 Millionen Cash irgendwo rumliegen, damit wir diese Kaufoption ziehen können?
Mhm.
Ja, also was ja das Schöne ist, und da leiten wir vielleicht zur nächsten Pokalrunde über, dass wir tatsächlich vor der nächsten Transferperiode auch wissen, ob zu diesen 800.000 noch weitere Euros dazugekommen sind. Und dann kann man vielleicht nochmal ganz neu darüber nachdenken.
Risikoreich anlegen.
Also ich finde das auch wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, die du da ansprichst, Tim, weil ich finde nämlich auch, dass man eigentlich nach dem DFB-Pokal Achtelfinale vielleicht irgendwie mal Kassensturz machen sollte, mal auf die Tabelle gucken sollte und wenn man da weitergekommen ist oder halt eben nicht anhand dessen entscheiden sollte, wie ob das halt wirklich so viel Sinn macht, irgendwie noch mit aller Macht die Mannschaft zu verstärken, nur damit man dann halt irgendwie bis zum Ende sich Teil eines Kampfes um den dritten Platz halt irgendwie fühlen kann, so wie das jetzt irgendwie in der Vergangenheit häufiger schon vorgekommen ist oder nicht. Wäre natürlich wünschenswert, wenn die Fortuna da noch oben dabei ist, aber wenn man da halt schon hat abreißen lassen, weiß ich nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber das ist natürlich auch alles Zukunftsmusik und wir können wirklich jetzt irgendwie dann erstmal auf dieses Achtelfinale überhaupt schauen. Das wurde nämlich schon ausgelost am gestrigen Sonntag, das werden sicherlich auch alle mitbekommen haben. Und zu unserer aller großer Freude wird es wieder ein Auswärtsspiel geben. Hurra! die Fortuna wird beim ersten FC Magdeburg antreten. Tim, für dich ist es ja zumindest mit viel gutem Willen noch in deiner etwas näheren Umgebung. Hast du denn da vor, hinzufahren, beziehungsweise hast du dich über dieses Los gefreut?
Also erstmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, das Erste, was ich gemacht habe, nachdem dieses Los gezogen wurde, war, dass ich dann doch nochmal nachgezählt habe. Und es ist jetzt das 12. Pokal-Auswärtsspiel am Stück, was man hat. Also wir haben es uns vor der Saison ja gewünscht, dass zu dieser Saison auf jeden Fall ein Heimspiel mal wieder im Pokal gehören würde. Deshalb muss man auch mit aller Macht auf jeden Fall weiterkommen, nicht nur wegen dieses Geldes, sondern einfach, es gehört mal wieder ein Spiel in die Arena unter der Woche mit Fortuna-Beteiligung. Und naja, ob ich mich jetzt darüber gefreut habe, sagen wir mal so, ich hätte jedes Heimspiel lieber gesehen, aber von den Auswärtslosen ist es natürlich noch eines der Lose, die ich am besten finde. Und jetzt hoffen wir mal, dass die Terminierung dementsprechend wird und ich da vielleicht auch an Karten komme.
Moritz, Jan, was sind eure Gedanken zu dem Spiel? Habt ihr da irgendwas dazu zu fügen?
Ich glaube, das kann... Ja. Ich finde Magdeburg irgendwie einen prinzipiell interessanten Gegner. Und klar kann man sagen, es hat kein Erstligist und so, aber ich finde das irgendwie interessant, was die machen. Wir werden ja die auch dann kurz vorher schon nochmal sehen, ne, in der Liga. Kurz danach. Ja, kurz danach. Also die spielen ja attraktiven Fußball, es gibt viele Tore zu sehen. Klar, in Magdeburg ist halt natürlich nicht so geil, weil ich glaube, der Fanfaktor ist da durchaus auch irgendwie nicht unrelevant und die wollen die Gelegenheit natürlich auch nutzen, weiterzukommen. Aber es ist sportlich tatsächlich attraktiv, glaube ich. Also auch wenn es ein Zweitligist ist, ist es halt nicht irgendwie Nürnberg.
Ja. Das wäre es auch gewesen, nochmal das Spiel in Nürnberg, was ja durchaus in der Lostrommel auch immer wahrscheinlicher wurde, weil ja eine Zeit lang die beiden Teams gar nicht gezogen wurden. Da hatte ich schon Böses geahnt.
Also diese Auslosung war ganz furchtbar, weil Fortuna ja tatsächlich als Letzte gelost wurde. Und wenn dann immer, also ich hätte auch ungern in Kaiserslautern zum Beispiel gespielt, weil ich das Gefühl hätte, da hätte es echt eine Packung gegeben, so als Revanche für das, was gerade passiert ist. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ich fand, dann ist man bei jedem neuen Heimspiel, also bei jedem neuen Heimteam immer wieder so zusammengezuckt. Es kam dann auch immer in Leverkusen und ich war, fucking hell, bitte nicht. Deswegen
in Leverkusen 6-0 nach Hause geschickt zu werden.
Genau, einfach auswärts in Leverkusen Fett auf die Mappe kriegen. Super. So, auch sehr unattraktiv. Deswegen, ja. Es ist auch nicht leicht, aber es ist ein okayes Los. Das Auswärts nervt natürlich einfach tierisch.
Ja, absolut. Und ich meine, Tim hat es ja gerade schon gesagt, sind 12 Spiele, seit man das letzte Mal ein Heimspiel gehabt hat im DFB-Pokal. Und dazu habe ich jetzt noch ein kleines Quiz vorbereitet. ich meine, das letzte Heimspiel der Fortuna im DFB-Pokal, ein schnödes 2:1 gegen Aue im Herbst 2019 gewesen ist. Das setzen wir jetzt hier mal alle als Basiswissen voraus. Kleine Frage an euch. Wann war denn das vorletzte Heimspiel der Fortuna? Also nicht dieses 2:1 gegen Aue, sondern das vorletzte Heimspiel. Und viel wichtiger die Frage, wer hat dabei den Siegtreffer für die Fortuna erzielt?
Du stellst Fragen. Ja.
Ich werde es jetzt natürlich sofort auflösen. Siegtorschütze war bei einem 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach in der Verlängerung Nando Raphael.
Und das, krass, aber da war ich
erklärt klar, vielleicht schon, wie lange das her ist. Ja. Es war nämlich am 31.10.2012. Und das sind einfach mal 11 Jahre. Und zwischen dem letzten und dem vorletzten Heimspiel haben nämlich eben auch 12 Partien gelegen. Nee, sogar 13 sehe ich gerade. Und sogar halt noch eine viel, viel längere Zeit. Und klar, das liegt auch ein bisschen daran, dass Fortuna da zweimal in der ersten Runde ausgeschieden ist dazwischen in diesen 8 Jahren, aber eben auch nur zweimal. Und das ist halt wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum das drittletzte Heimspiel, daran erinnert sich schon auch noch viele, sogar halt schon dieses, hier ist vielleicht nicht legendäre, aber doch wohlbeachtete Spiel gegen Borussia Dortmund gewesen ist, wo man damals im Elfmeterschießen verloren hat. Also es hat wirklich nicht besonders viele Heimspiele der Fortuna in den letzten vielen Jahren im DFB-Pokal gegeben. Und wir können wirklich nur hoffen, dass sich das halt in dieser Saison noch ändert.
Ja, ein Heimspiel vielleicht noch abschließend dazu wollte ich eigentlich vorhin noch zum Spiel sagen, dass wir in der nächsten Runde sind, ist ja unabhängig davon, was da alles geklappt und nicht geklappt hat und so, auch einfach gut. Und hat man ja jetzt auch gesehen an den Teams, die jetzt in der nächsten Runde sind. Da sind ja einige dabei, die nicht in der nächsten Runde sind. Man kann auch einfach stolpern über diese unterklassigen Gegner. Deswegen ist halt bitter, dass es so lange gedauert hat, dass man die 120 Minuten gebraucht hat und eben nicht sich schonen konnte quasi. Aber trotzdem ist es auch sehr gut, dass man eben dieses Spiel gewonnen hat. Das muss man auch anerkennen, dass das anderen Mannschaften nicht gelungen ist, die vielleicht auch personell besser aufgestellt sind.
Und wir schließen dieses Segment mit einem freudigen gegen Saarbrücken kann man mal verlieren.
Wir steigen nicht ein. Im Achtelfinale wird es den VAR auch übrigens dann wiedergeben, sehr zu unserer aller Freude. Apropos VAR, Wien Wiesbaden am Freitagabend.
Ja, bevor wir da jetzt in dieses Spiel aber reingehen, habe ich noch so ein schönes Scharnierthema zwischen scheiß DFB und scheiß DFL, das ich irgendwie noch unbedingt ansprechen wollte. Nämlich, wieso zum Teufel muss die Fortuna 3 Tage, nachdem sie DFB-Pokal gespielt hat, gegen Wiesbaden spielen, die nicht im Pokal gespielt haben. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, was es sonst noch für Spiele in der zweiten Liga gegeben hat. Am Samstag gab es 3 Spiele, wo beide Mannschaften unter der Woche im DFB-Pokal gespielt haben. Also ich zähle jetzt nicht die Mannschaften, die unter der Woche in der zweiten Liga auch im Pokal unterwegs waren, sondern Spiele, wo beide Mannschaften Dienstag oder Mittwoch gespielt haben, wo wirklich halt einfach viel, viel mehr Fairness gewesen wäre, wenn man die auf den Freitag gelegt hätte. Und Sonntag gab es sogar noch ein weiteres. Also das heißt, es gab 4 Spiele, wo halt komplett beide Mannschaften unter der Woche gespielt haben und Fortuna kriegt halt diesen scheiß Freitagstermin. Genau wie St. Pauli übrigens auch, die hat das nicht großartig gestört, aber das lasse ich jetzt mal für dieses Argument ein bisschen beiseite.
Nee. muss ich gleich noch was zu sagen zu St. Pauli, aber sag erstmal weiter. Ich
finde es einfach echt absolut beschissen, zumal, was mir dann irgendwie nochmal extra sauer aufgestoßen ist, dass halt Wien Wiesbaden in der ersten Runde ausgeschieden ist und wann, nämlich Ende September, weil man ja unbedingt noch, weil die, glaube ich, gegen Leipzig gespielt haben. Das heißt, wir haben jetzt halt ewig erst darauf gewartet, dass die ihren Scheiß da irgendwie zusammenkriegen, weil die halt nicht erste Runde zeitig spielen dürfen, weil es diesen furchtbaren Supercup gibt. dann lässt man die spielen, dann lässt man sich halt nochmal weiter ewig Zeit, um diese Spiele halt zu terminieren, damit dann das dabei rauskommt. Sorry, also was ist denn das für eine Scheiße? Also, ich kann das wirklich kaum fassen.
Ja.
Mein Tipp bei sowas ist ja immer Ansetzungen in der Region. Also, dass die Polizei darum bittet, dass das auseinandergezogen wird. Nun hat halt Bochum auswärts gespielt, Dortmund hat am Samstag gespielt zu Hause, Schalke hat auswärts gespielt, glaube ich, ja, in Nürnberg. Köln hat zu Hause gespielt, das ist immer für mich so ein bisschen ein Indikator, dass, deshalb würde ich auch glauben, dass das St. Pauli, nee, es war ja ein Aus, ne, okay. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, aber weil das ist natürlich ein valider Punkt. Das ist für Sportliche eine völlige Vollkatastrophe. Und gerade in der Situation, wenn du so einen Klaus-Allofs-Kader hast, wo du halt sehr dünn aufgestellt bist, ist es natürlich noch mal schlechter.
Ja, da möchte ich jetzt kurz meinen St. Pauli-Take noch zu anbringen. St. Pauli hat zwar auch DFB-Pokal gespielt, auch 120 Minuten, aber hat zum Beispiel einfach mal zwei seiner besten Spieler erstmal eine Halbzeit auf der Bank sitzen lassen, um gegen Schalke aufzuspielen im DFB-Pokal und hat die also erstmal auch schonen können. Johannes Eggestein und Conor Metcalf haben halt erstmal nicht gespielt. Und in der Situation ist die Fortuna halt einfach nicht. So, wir können nicht sagen, ja, wir setzen dann mal De Weijs und Tanaka irgendwie auf die Bank, damit dann, oder Vermey auf die Bank, damit
ja, Johannes
Bank. Schaffen wir schon. Und ja, Johannes dann auf die Bank halt, gut, wenn er halt krank ist und eigentlich so, ne, das war ja keine sportliche Entscheidung oder eine schonen für den Liga-Wettbewerb Entscheidung, sondern einfach, der Junge hat halt Grippe. So.
Ich glaube auch, der konnte sich und wahrscheinlich ja kaum dagegen wehren, dass man ihm noch irgendwie die dritte und die vierte Aspirin-Komplex halt irgendwie reingewürgt hat. Und dann hat man ihn irgendwie noch vom Sofa gezerrt und irgendwie noch ein Trikot angezogen. Also es hatte ja wirklich wenig mit Belastungssteuerung zu tun, sage ich mal.
Genau.
Das konnte man ihm halt wirklich auch deutlich ansehen im Gesicht.
Ja. Und dass so Vereine wie St. Pauli dann eben in einer Situation sind, wo sie eine Belastungssteuerung durchaus irgendwie vornehmen können, auch wenn es anstrengend ist. Und die Fortuna nicht, sorgt vielleicht dann auch für solche Unterschiede, wie sie jetzt in der Tabelle nach dem Spiel gegen Wiesbaden sichtbar werden. An genau solchen Stellen.
Ah. Man kann das mal kritisch anmerken, weil wenn ich mir so die Region Ansetzung ansehe, weil das jetzt nicht irgendwie hochdramatisch, wie eng da alles getaktet ist. Aber gut, man spielt gegen Wien Wiesbaden und hier kommt halt wieder das zu tragen, was wir gegen Unterhaching schon angemerkt hatten. Thune geht zurück zum Dreier-Mittelfeld, Engelhardt, Tanaka und Johannesson starten. Ansonsten wenig Überraschendes, außer dass Tim Oberdorf Rechtsverteidiger spielt und Jordi De Weijs wieder dabei ist. Kastenmeier im Tor und Joa auf links. Vermey sollte nicht allzu lange spielen. Er hat sich in der 7. Minute schon eine Kopfverletzung zugefügt. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr fies. Aber er könnte jetzt auch länger ausfallen, zumindest für den Sonntag sind große Fragezeichen bei ihm zu sehen. Und dann muss halt Jonah Nimitz quasi in die Startelf, nicht wirklich, aber nach 7 Minuten schon rein. Und das hat natürlich diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, diese sehr frühe Verletzung von Vermey.
Auf jeden Fall, weil man auch nochmal gesehen hat, dass Jonah Nimitz einfach sehr bemüht war, das gesamte Spiel über, der Junge hat geackert, aber einfach an ihm ist das Spiel komplett vorbeigelaufen.
Ja, weiß ich nicht. Wenn er in der 16 Minuten das Ding macht,
ja,
dann ist es halt Schiss 1-1 und er ist so ein bisschen der Held des Tages, weil das ist vielleicht auch diese Story dieser ersten Halbzeit, die mit 0-3 beendet werden sollte. Es gab durchaus die Gelegenheiten für die Fortuna, das ein oder andere Tor zu machen. Es waren nicht viele, ja, aber diese Chance von Nimitz gehört dazu. Sie macht sie aber nicht. Und ich glaube, das gehört eben auch dazu, dass wir dann halt die Null zumindest auf Düsseldorfer Seite in Sicht haben. Weil es war schon eine furchtbare erste Halbzeit. Aber ich glaube, hätte nicht ganz so furchtbar sein müssen.
Ich glaube, das ist genau das, was ja irgendwie auch so diese Halbzeit und auch dieses ganze Spiel so ein bisschen durchzieht. Das kann man wirklich genau eigentlich auch an Jonas Niemetz ganz, ganz gut festmachen. Das gilt irgendwie für die gesamte Fortuna. Es ist halt irgendwie nicht komplett schwarz oder weiß, sondern es ist alles irgendwie in so einer Grauzone. Das eine gilt, aber das andere gilt halt eben auch. So an Niemetz läuft das Spiel komplett vorbei, das muss man wirklich so sagen. Und trotzdem hat er halt diese Riesenchance und er hat ja auch noch eine andere Chance. In der ersten Halbzeit, wo er halt irgendwie nicht gut genug abschließt, aber da kommt er auch in eine gute Situation und auch in der Schlussphase hat er ja noch diese hundertprozentige Kopfballchance eigentlich, wo er ja auch irgendwie nochmal auf 2-3 stellen könnte und dann geht er da am Ende mit einem Tor raus oder vielleicht sogar mit 2 aus diesem Spiel und das Spiel ist halt trotzdem an ihm vorbeigelaufen und das gilt für die Fortuna eben auch. Man hat halt diese Chancen, man hätte zur Halbzeit wahrscheinlich führen können. So, wenn man halt irgendwie eine von diesen Chancen da am Anfang nutzt, dann geht man mit einem ganz anderen Selbstvertrauen irgendwie in diese Partie rein, würde ich denken. Kann natürlich auch sein, dass es dann trotzdem am Ende 1-3 steht oder wie auch immer, dass man sich da trotzdem so ausspielen lässt. Aber man braucht einfach auch wieder so ein bisschen, um halt irgendwie ein bisschen geordnet in diese Partie reinzukommen. Ähnlich wie gegen Unterhaching ist man einfach nicht sofort auf Betriebstemperatur. Trotzdem hat man irgendwie vorne diese Chancen, aber hinten ist es ja dann irgendwie einfach teilweise vogelwild. Da lässt man sich dann einfach komplett ausspielen. Und das ist dann wirklich auch einfach teilweise der Fortuna absolut nicht würdig gewesen, was man da angeboten hat.
Ja, man hat das Spiel über die Außen verloren. Also man sah schon relativ frühzeitig, dass dieser Herr Goppel, dessen Vorname ich kurz mal nachgucke, Goppel, Niederländer, okay. Also Ioa unter argen Zugzwang setzen würde. Und dann tatsächlich geht ja über ihn dann auch folgerichtig die Vorlage zum 1-0. Und sein Pendant auf der anderen Seite, der Herr Katic, der macht dann ja nach einer Amar Katic auch niederländische Pass. Das 2-0 beide Male vogelwild verteidigt, das 2-0 eigentlich noch viel schlimmer als das 1-0. Das Thema Defensive ist ja jetzt auch schon aufgemacht worden von anderen. Das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil es war einige Zeit schon die Stärke der Fortuna unter Daniel Thune, dass man stabil stand. Davon ist ja nun wirklich kaum die Rede. Man redet von den vielen Toren, die Fortuna gemacht hat. 17 in den letzten 4 Spielen. Aber man hat ja auch ordentlich hinten reingekriegt. Ja, wie lässt sich denn das eigentlich erklären? Vielleicht unabhängig, also vielleicht mit Blick auf das Wien-Wiesbaden-Spiel, aber vielleicht werden da ja auch nochmal Themen deutlich, die auch für die anderen Spiele vorher und für allgemein Wahrheit in sich tragen. Schweigen.
Ja, ich finde es halt schwierig. Ich finde es halt wirklich schwer zu sagen, weil ich halt schon das Gefühl hatte, dass da halt einfach der ein oder andere Spieler halt irgendwie dabei waren, aber eben auch vor allem einfach kollektiv die Mannschaft nicht den besten Tag hatte und einfach langsam im Kopf war. Das kann man, glaube ich, besonders gut, also sowohl das langsam im Kopf als auch keinen guten Tag haben, an Emma Ioa festmachen. Ich glaube, als das 2-0 fällt, würde ich gar nicht so krass sagen, dass das so ein Riesenversagen irgendwie ist, weil er halt einfach Siebert ausrutscht. Und klar, da sind auch noch andere, die da nicht so gut aussehen, wie Oberdorf zum Beispiel. Aber das ist eben vor allen Dingen ein individueller Fehler, wie halt mal passieren kann. Was sowieso wiederum sehr, sehr komisch war, habe ich, glaube ich, auch häufiger jetzt schon angesprochen, diese Saison, dass super viele Spieler ausgerutscht sind. Also auch der Schiedsrichter ist ausgerutscht. Vielleicht muss man da echt nochmal nach der Rasenqualität gucken. Aber wieder auch die Frage, warum rutschen vor allen Dingen die ganzen Fortuna-Spieler aus und die Gegner nicht, weiß ich nicht. Also der 0-2 Ausrutschen von Siebert ursächlich vor allen Dingen, auch wenn da andere nicht gut aussehen. Beim 0-1 aber auch dasselbe. Insgesamt wird da nicht gut verteidigt und man ist vielleicht ein bisschen langsam, aber vor allen Dingen ist es halt Emma. So als der bekommt da vielleicht irgendwie auch schon nicht so perfekt genug Unterstützung von Zolis, alles klar, rückt dann aber raus und es wird halt ein Ball lang gespielt auf Goppel und Goppel läuft einfach eine Sekunde vorher los als Emma Ioa und das ist nicht das einzige Mal in der ersten Halbzeit, dass halt sowas passiert und das darf halt einfach nicht passieren, so, also wo man einfach ganz klar sieht, so da ist man einfach zu langsam im Kopf und das sind halt Sachen, die passieren auch normalerweise nicht, die passieren im Emma Ioa nicht und es war einfach ein ziemlich rabenschwarzer Tag halt von ihm und Ja, und er hat es halt einfach gar nicht geschafft, da seinen Gegenspieler mit Goppel halt irgendwie einzuengen. Und was mich halt wirklich dann auch geärgert hat, ist, dass er da irgendwie nicht mal so richtig versucht hat, gegenzuhalten. Weil Goppel hat dann halt auch teilweise sowohl ihn als auch irgendwie auch das ganze Stadion so ein bisschen provoziert, hat dann mal irgendwie hier so einen fleischlosen Übersteiger gemacht quasi. Ein, zwei, drei hintereinander, hat dann mal irgendwie vor der Fortuna-Fankurve nach einer gelungenen Aktion irgendwie noch so angefeuert, so was natürlich dann dafür gesorgt hat, dass da einige Becher geflogen sind und so weiter, muss man natürlich nicht alle gut finden, aber mein Gott, es ist ja eigentlich immer auch ganz, ganz, ganz angenehm, wenn da halt irgendwie jemand so ein bisschen on fire ist in so einem Spiel, also irgendwie ist es dann ja auch nett, wenn dann da jemand dagegen hält aus der eigenen Mannschaft, aber das passiert dann halt eben nicht so und dann spielt er halt auch noch ohne Stutzen und ich will jetzt hier nicht zu Gewalt aufrufen oder zu Verletzungen oder wie auch immer, nur wenn jemand so das macht halt, so diese Übersteiger, da irgendwie ständig so Tänzchen aufführt und dann ohne Stutzen spielt, da muss man doch zumindest mal ein oder zwei, also irgendjemand, auch wenn es nicht Emma ist als sein Gegenspieler, aber irgendwer in der Mannschaft, da muss doch irgendjemand mal mit so einer Zweikampfführung den Spieler darauf hinweisen, dass er keine Stutzen trägt, dass er keine Schienbeinschoner trägt an dem Tag. So, das muss doch auf jeden Fall mal irgendwie kurz physisch quasi angemerkt werden, dass dem Spieler das auch bewusst wird. Und das habe ich halt überhaupt nicht gesehen und das hat mich geärgert.
Weil da sprichst du ja was sehr Generelles auch an. Es hat ja einfach niemand, also gefühlt niemand, in der ersten Halbzeit einen Zweikampf geführt, der Fortuna. Also diese Zweikampfstatistiken waren ja wirklich grauenhaft.
Also ich glaube, das Sicherheitsteam der Fortuna kann froh sein, dass die zweite Mannschaft parallel gespielt hat. Man führt es sich dazu, dass ein Adam Bocek sich den Durchgang zum Platz hat verlangen können, um zu sagen, jetzt mache ich das hier, den umzuhauen, wenn es sonst keiner macht. Der war ja dann in Gladbach oder so wahrscheinlich eingebunden.
Ja, also wie gesagt, wir haben über die 16. Minute geredet, wir haben auch darüber geredet, dass das Spiel anders laufen kann, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass man diese Tore zu leicht herschenkt. Und ich glaube, nach den letzten Wochen, wenn es dann 2-0 steht, wenn ich dann jemanden auf der Tribüne höre, ja, jetzt drehen wir halt das Spiel. Also du kannst das ja nicht andauernd bringen. Das heißt, also das macht, also natürlich gibt dir das Selbstvertrauen, wenn du so Spiele drehst, aber es erschöpft, glaube ich, auch ziemlich im Kopf, wenn du jedes Mal so eine Anstrengung bringen musst, nach dem 0-2 wiederzukommen. Und eigentlich mit dem 0-2 war für mich das Spiel gelaufen, auch wenn dann bei dem Elfmeter, der zunächst nicht verwandelt wird, jetzt könnte noch mal ein Ruck durch das Spiel gehen, Moment da war. Aber eigentlich habe ich nach dem 0-2 gedacht, okay, die letzten Wochen waren für das Team extrem anstrengend und man hat auch extrem anspruchsvolle für den Kopf Spiele gespielt. Und dass man das noch dreht, habe ich wirklich nicht geglaubt. Und deshalb bin ich am Ende sogar ganz zufrieden, dass man in der zweiten Halbzeit, auch wenn natürlich Wehen dann nichts mehr machen musste, noch einen ganz ordentlichen Auftritt hingelegt hat und den Schaden irgendwie begrenzen konnte.
Aber du hast etwas gesagt und es hat aber gleichzeitig wieder heruntergespielt. Denn du hast schon recht. Ich glaube, das Kopfproblem, das macht ja auch Daniel Thune ganz stark, auch wenn ich sage, dass natürlich körperliche Dinge nicht ganz unerheblich sind. Und dein Gefühl von wegen, naja, dieser Pfostenschuss bei dem Elfmeter, das kann meines Erachtens schon was auslösen. Das kann nämlich, glaube ich, halt schon einen Schalter umkippen lassen. Und für mich, auf dem Sofa sitzend, war es das. Ich habe halt jetzt gedacht, okay, die haben das Ding, ich war nämlich auch so, oh Gott, ja, okay, das nochmal drehen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch weil das Spiel nicht so lief, auch weil die Fortuna eben die Gelegenheit nicht reingemacht hat. Wir haben es ja schon angesprochen, es gab ja auch gar nicht so viele Gelegenheiten, die man hätte reinmachen können. Aber als dann dieses Ding an den Pfosten geht, ja, und De Weijs den klärt, da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist jetzt der Moment, wo man eben so, ne, psychologisch sich nochmal drauf einlassen kann und vielleicht doch mal dran glaubt, okay, das haben die jetzt nicht geschafft wie in Wiesbaden, das ist eben nicht 0-3 und wir haben noch eine komplette Halbzeit zu spielen zu Hause, da kann noch was gehen. Und das Versagen des Schiedsrichters in diesem Moment, auch wenn es nicht so dramatisch war auf die ganzen 90 Minuten wie das, was der Kollege da am Dienstagabend hingelegt hat, ist schon, dass er nicht nur das 0-3 dann zulässt durch seine fragwürdige Entscheidung, die dann folgt, sondern auch dieses Momentum nimmt. Also da hat er halt ziemlich aktiv eingegriffen. Nicht nur, was das Ergebnis angeht, sondern auch von der Psychologie des Spiels.
Und die Entscheidung ist auch einfach falsch, muss man sagen. Also du musst es jetzt nochmal ganz klar so benennen. Jordi de Weijs läuft nicht zu früh in den Strafraum ein. So, und ich weiß auch nicht genau, was dann da halt genau dafür sorgt, dass man das halt irgendwie unbedingt zurücknimmt. Ich verstehe es wirklich nicht. So, und genau wie Jan das gerade beschrieben hat, im Stadion war in diesem Augenblick genau diese Energie da. So, das Stadion, du konntest wirklich so diese kollektive Erinnerung an Kaiserslautern halt spüren. So, und so eine Fuck you-Stimmung halt, weil man halt, ja, egal, dann drehen wir das jetzt halt irgendwie nochmal und mit der Wiederholung dieses Strafstoß ist dann eigentlich auch diese ganze Energie halt irgendwie aus dem Stadion gewichen, weil du irgendwie auch wusstest, okay, der Wiesbadener wird halt nicht nochmal nicht aufs Tor schießen und in 95% der Fälle hat halt Kastenmeier auch immer nicht die Ecke. Das heißt, wenn der Ball aufs Tor geht, ist er drin und so ist es dann halt auch.
Bei dieser Entscheidung von dem Herrn Harm Osmos, dem VAR, also selbst wenn de Weijs nur ganz wenig zu früh reinlaufen würde, selbst wenn man das nimmt, ja, de Weijs klärt ja nicht in einem engen Duell mit einem Wiesbadener dann den Ball da raus, sondern da ist niemand in der Nähe. Ja, de Weijs hat keinen Vorteil davon, dass er früher eingelaufen ist. Und das ist eben genau der Hauptkritikpunkt, den man immer wieder am VAR hat. Das ist nicht im Sinne und im Geist des Spiels und es ist auch nicht im Sinne einer technischen Überprüfung. Sondern das ist halt Fehler suchen, um halt irgendwie Kleinkackerei da zu betreiben und zu sagen, ach, der war eventuell einen halben Zentimeter dabei. Da ist ja niemand da. De Weijs ist einfach der Spieler, der halt da steht. Sonst ist da keiner von Wien Wiesbaden. Und der schlägt den raus. Selbst wenn er einen Millimeter drüber ist, was er vielleicht nicht mal ist, ist es einfach eine absolute Kackscheiße, was da passiert vom VAR.
Ja, hat wahrscheinlich machen die sogar noch alles richtig. Ne? Ich meine, wahrscheinlich haben die wirklich irgendwie auch wieder, wie bei einer Abseitsentscheidung, Frame für Frame da halt hingelegt, wo wir ja auch wissen, das ist alles nicht besonders exakt. Da macht man halt so ein bisschen Mutmaßungen, aber die Mutmaßungen macht man dann halt korrekt und zwar hundertprozentig korrekt und hat dann halt Frame für Frame abgesucht, ob er da halt irgendwie vielleicht mit zwei Textilfasern halt irgendwie ganz leicht vielleicht schon im Strafraum ist, weil gerade eine starke Windböe irgendwie durchs Stadion fegt oder so und hat sich das dann angeschaut und dann ist es halt richtig im Sinne der VAR-Statuten das halt so umzusetzen und dann bekommst du wahrscheinlich als Schiedsrichter sogar noch eine gute Bewertung dafür, wenn du halt so agierst.
Auf Kicker nicht.
Dann hast du, glaube ich, wirklich versagt.
Ja. Hat er eine schlechte Note bekommen bei Kicker?
Ja.
Weil der Hachinger hat ja eine ganz gute Note bekommen.
Also ach, tatsächlich?
Okay. Ja, so irgendwie so 2,5 oder so bei Kicker.
Wow. Also wow.
Nicht, dass ich das besonders für besonders relevant halte, was da bei Kicker bei den Noten generell passiert, aber das war schon ein kleiner Schmunzler wert.
Aber gut.
Wo hast du denn? 3,5.
Nee, der Schiedsrichter hat eine 4 gekriegt. Kleinliche Leitung, 10 gelbe Karten in einem trotz hitziger Aktion, fairen Spiel waren deutlich zu viel. Den Elfmeter zu wiederholen war eine Kann-Entscheidung, was halt witzig ist, wenn es darum geht, dass es halt so eine Frame-by-Frame-Entscheidung sein soll.
Ja. Genau, wenn der VAR da eingreift. Ja.
Wenn du halt irgendeine Entscheidung per VAR wiederholen lässt, dass die eine Kann-Entscheidung ist, hast du halt alles falsch gemacht.
Soll ich euch sagen, aus welcher Stadt der Aluhut, der brennt jetzt, aus welcher Stadt der VAR kommt? Aus Hannover. Ja, Zufälle gibt's gar nicht, wenn das nicht gewissen Vereinen in die Karten gespielt hat.
Naja.
Wir besprechen heute viel so, wie wir, glaube ich, Fußball auch so im Jahr 2002 und 2005 besprochen haben. Mehr Schiedsrichterschelte, mehr Dino-Frisuren und mehr Verschwörungstheorien. Sehr gut.
Ja, weniger Sachlichkeit.
Der kollektiven Erinnerung, in der bewegen wir uns vielleicht jetzt gerade so ein bisschen.
Müssen wir. Wir müssen uns quasi aus der Realität herausziehen.
Aber was wir mit Sicherheit im Jahr 2005, auch wenn es da in den Niederungen irgendwann auch kurz davor der Viert- und Drittklassigkeit, was ja damals noch ein bisschen niedriger war als heute, ging, was wir mit Sicherheit da nicht erlebt haben, also wenn ihr was Gegenteiliges wisst oder unsere Hörer was Gegenteiliges wisst, lasst uns gerne wissen, aber 6 Gegentore hintereinander in 2 Heimspielen in einer, also jeweils in der ersten Halbzeit, das ist schon auch eine Ansage und das unterstreicht nochmal diese Problemzone Abwehr, die wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen bei der Fortuna genauer unter die Lupe legen müssen weiterhin, weil dass man davon noch eins der beiden Spiele gewinnt, das ist natürlich sensationell, aber
ja. Naja, aber das ist eine komplette Freakshow. 15 Tore in 4 Spielen für die Fortuna. Wann hat es denn das mal gegeben? Ich kann mich daran nicht erinnern.
Aber ich finde trotzdem den Punkt, den Tim da anspricht, schon ganz wichtig, weil wir müssen wirklich mal auch ein bisschen im Auge behalten, was da bei den Heimspielen halt passiert. Man hatte, glaube ich, bisher 6 Heimspiele, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und in 4 von diesen Heimspielen ist man halt super früh in Rückstand geraten. In den ersten 10 bis 15 Minuten. Die einzigen beiden Spiele, wo man nicht ein frühes Gegentor gefressen hat, ist einmal am ersten Spieltag das 1-0 gegen Hertha, die wahrscheinlich keinen einzigen Spieler mehr im Kader haben, der damals auf dem Platz gestanden ist. Also auf jeden Fall sieht keiner mehr Spielminuten davon. Die haben jetzt einfach eine komplett andere Mannschaft auf dem Rasen. Und die andere Mannschaft, die es nicht geschafft hat, Fortuna ganz früh einzuschenken, war halt der VfL Osnabrück. Und da wissen wir halt auch, warum das nicht geklappt hat. Sorry.
Ich habe mich ja dann auf der Tribüne dabei erwischt, wie ich unkte, für den geneigten Fortuna für alle Fan, der vielleicht einmal wiedergekommen ist, war das Skript nach dem 0-3 natürlich klar. Jetzt ist das Spiel angepfiffen und das drehen wir noch. Für mich war es eigentlich ab da nur noch gut, wie rettet man sich aus dem Spiel raus mit einigermaßen erhobenen Haupt. Und wie ich eben schon angemerkt habe, ich fand in der zweiten Halbzeit, man hat irgendwie das Spiel so gestaltet, wie es eigentlich von der ersten Minute an hätte laufen sollen, aber hat dann die zweite Halbzeit quasi 1-0 gewonnen. Aber vielleicht ist da auch ein Teil der Erklärung, dass Wien Wiesbaden nicht mehr so viel Aufwand betrieben hat.
Ja, aber ich finde es, du hast nämlich genau den Punkt. Ich finde es nämlich wirklich, man ist da mit erhobenen Hauptes rausgegangen. Und ich habe 3-1 verloren. Man hat gekotzt, ob das Ergebnis ist. Aber ich war auf keinen Beteiligten, der auf dem Platz war, sauer. Weder auf die Spieler, die sich da reingehängt haben, noch auf den Trainer. Denn dass die Spieler sich da noch so reingehängt haben, weitergespielt haben. Ja, Jonas Niemitz, der sich einfach komplett aufgerieben hat. Ja, Felix Klaus, der ein gutes Spiel gemacht hat. Der Jastrzemski da reinkommt und wirklich ein Faktor ist. Das ist wirklich aller Ehren wert. Das spricht für die Spieler, es spricht für den Trainer und es spricht gegen Klaus Allofs, weil das Spiel verloren worden ist, dass der schon war nämlich nicht auf dem Platz, denn der saß auf der Tribüne. Ja, das ist etwas, was ich ihm anhefte. Und es auch wenn es am Mittwoch, am Dienstag gegen Unterhaching da gewesen wäre, dass man rausgeflogen wäre und das Geld nicht bekommen hätte und hatte nicht die Chance, nach Berlin zu fahren oder so, das ist halt für mich ein Fehler der sportlichen Leitung. Ja, Weber und Allofs, die halt einfach diesen Kader so strukturiert haben, wie er ist, mit all den Löchern, die er hat und die jetzt quasi so offensichtlich sind. Man brauchte eh Glück quasi, um mit diesem Kader durch die Saison zu kommen. Jetzt hat man sogar noch ein deutlich Pech, was die Verletzungssorgen angeht. Und das sieht man ja jetzt, wo das hinführt.
Aber so ein bisschen was von dem Pech kommt ja auch einfach dadurch, dass, also ich meine, du hast ja dann auch einfach mehr Verletzungen, glaube ich, wenn du halt häufiger Spieler halt über Gebühr beanspruchen musst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du halt mehr Verletzungen hast, wenn du halt mit einem sehr, sehr kleinen Kader spielst, die ist einfach höher. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon gesehen und das sollte ja auch so Fußballfachleuten wie Weber und Allofs nicht unbedingt komplett neu sein.
Ja, Pech kannst du vielleicht diese Grippewelle, die dann noch dazu kommt, in einem Moment, wo dann eine englische Woche ansteht. So, das ist natürlich dann nochmal ein drauf. Bei den Verletzungen gebe ich dir total recht, Lou. Und ja, dann reichen halt so kleine Faktoren wie Vincent Vermey spielt nicht ab der 7. Minute. Das heißt, dieses 4-3-3 funktioniert auch wieder nicht mehr so gut, weil Niemitz einfach ein anderer Spieler ist. Und dann auch dieses Weggerutsche war ja fast Slapstick teilweise. Also auch bei Tanaka waren ja unheimlich viele so komische Halbwegrutscher dabei, so ganz unsaubere Ballverarbeitungen und so, wo auch das, okay, das ist irgendwie vielleicht eine Kopfsache und zur anderen Hälfte Rasen, also Kopfsache im Sinne von große Ermüdung, vielleicht auch physisch. Und so, und dann kommen einfach ein paar Dinge zu viel da zusammen, um dieses Spiel mit noch dem Schiedsrichter dazu, diesem unsäglichen VAR-Elfmeter-Wiederholeingriff, dann sind da einfach zu viele Sachen gleichzeitig, als dass du da dann noch gewinnen kannst. Und was ich eben super wichtig finde, ist, dass die wirklich alles versucht haben. So, wie du gesagt hast, Jan, man ist erhobenen Hauptes vom Platz gegangen.
Und dafür spricht ja irgendwie auch, dass jetzt vielleicht nicht dem Trainer und der Mannschaft anlassen zu wollen, dass man ja auch einfach sehen kann, dass die Optionen gefehlt haben. Also ich meine, du liegst 0-3 beziehungsweise dann irgendwann 1-3 zurück und bist ja auch eigentlich ständig in Ballbesitz, weil Wiesbaden sich ja wirklich komplett zurückzieht. Und du willst ja eigentlich alles versuchen, um das Spiel irgendwie noch auf deine Seite zu reißen. Und du hast ja schon irgendwie auch den Ballbesitz und du hast auch immer mal wieder halt Aktionen, wo es halt möglich ist. Aber der Trainer greift halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr durch Wechsel ein. So, der letzte Wechsel findet in der Halbzeit statt. So, und die letzten beiden Wechsel nimmt Tune einfach nicht wahr. Und das kann man ihm natürlich vorwerfen. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, wer auf der Bank sitzt, der dann nicht eingewechselt wird, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da der geneigte Beobachter halt für Vorschläge machen würde, wie man da jetzt irgendwie noch speziell jemanden hätte einwechseln können, der dann halt irgendwie noch den Unterschied gemacht hätte. Also ich glaube, dass man da halt irgendwie niemanden davon irgendwie noch einwechselt, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut zu verstehen und ist trotzdem dann einfach umso bitterer, weil ja, ich glaube, dass man dann halt irgendwann Jordi de Weijs in der zweiten Halbzeit irgendwie noch nach vorne wirft, damit dann Julian Niemitz da so ein bisschen erlöst ist, weil der einfach in dieser Mittelstürmerposition komplett verloren war. Der sieht dann halt etwas besser aus, als er endlich wieder so ein bisschen auf die Flügel halt ausweichen kann. Das ist eine Rolle, die ihm viel, viel besser liegt. Dann kriegt man ja sogar irgendwie noch kriegt man sogar noch die ein oder andere Gelegenheit ja irgendwie hin, auch wenn das, glaube ich, für Jordi de Weijs jetzt mit Sicherheit nicht seine Paraderolle ist, aber man hat ja wirklich noch diese Chancen und erzielt ja dann, glaube ich, auch gerade durch dieses körperliche Einsteigen von de Weijs dann irgendwie auch noch das 3-1 von Engelhardt.
Ja, und das Bittere an dieser ganzen Sache ist, dass diese personellen Diskussionen uns ja jetzt nicht irgendwie verlassen werden, sondern dass wir das ja nutzen können, um auf den nächsten Sonntag zu schauen. Denn die Fragen, wer danach gerade auslaufen wird, gegen Fürth, das sind ja auch Fragen, die uns jetzt beschäftigen werden.
Bevor wir da auf die Gegenwart von Greuther Fürth gleich uns ein bisschen vorbereiten, möchte ich da kurz reingrätschen. Denn nachdem man sich mit Anstand aus der Affäre gezogen hat in der zweiten Halbzeit letzte Woche, habe ich ja irgendwie probiert, wo finde ich denn jetzt den Optimismus am Wochenende? Und ich sehe den Optimismus tatsächlich, auch wenn manche mich da vielleicht für wahnsinnig erklären werden, in dem Spiel, das man jetzt gegen Fürth hat. Denn Fürth ist für mich ein Spiel, das ist ein Bonusspiel. Da holt man eigentlich nie was. Und dieses Gefühl täuscht mich nicht. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Auswärtsspiele hat man allesamt dort verloren. Das heißt, jeden Punkt, den wir da am Wochenende abgreifen, ist ein Bonuspunkt für mich.
Ja, ich bin ja super dankbar, dass du diesen gefühlten Eindruck dich noch irgendwie auch mit Fakten unterstreichen kannst, weil in meinem Kopf ist es halt genauso. wenn Greuther Fürth kommt, da weiß ich auch schon, bei uns in meinem Tippspiel trage ich 2-1 Greuther Fürth ein auswärts, sack halt die Punkte ein und in der nächsten Woche geht's weiter. Ich habe auch schon, ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dieses Spiel anzuschauen, weil ich halt genau weiß, was das hier da für ein Kackspiel wird. Es ist grau, da wird der Wind wehen und das ist alles irgendwie trist. Da weiß ich auch jetzt schon, Fortuna wird da nicht mit den normalen Trikots auflaufen, sondern mit einem von diesen Billo hässlichen Ausweichtrikots. Das wird alles im All eine absolut furchtbare Veranstaltung werden. Und von daher ist, glaube ich, der Ton halt auf jeden Fall schon gesetzt. Wir haben alle große Freude auf den nächsten Sonntag und da freut es einem auch umso mehr, wenn man sich dann irgendwie nochmal ein bisschen tiefer mit den Statistiken beschäftigt und man sieht, dass ein mit Greuther Fürth wirklich genau das erwartet, was man auch zu bekommen erwartet, nämlich ein Mittelfeldteam der zweiten Liga, also quasi die absolut personifizierte graue Maus. Man ist in allen Statistiken, in allen relevanten, ob es jetzt der Ballbesitz ist, ob es Abschlüsse sind, was auch immer, ist man im Mittelfeld, man spielt eine ganz gute Mischung aus Pressing und sich ein bisschen zurückziehen. Man spielt jetzt nicht übermäßig viele lange Bälle, sondern eher ein bisschen mehr über Kurzpassspiel, aber jetzt auch nicht übermäßig so, dass es jetzt irgendwie krass auffallen würde. Man spielt ein schönes, schnödes 5-3-2-System. Das ist ja irgendwie alles Sachen, wo man denkt, so, oh, da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen tiefer halt irgendwie hinschauen. Aber man sollte vielleicht wirklich ein bisschen tiefer hinschauen, weil es jetzt in den letzten Wochen ganz gut bei Fürth gelaufen ist und man ein bisschen geklettert ist und sich jetzt in diesen Pulk von Mannschaften, die 18 Punkte haben, einsortiert hat. Das ist irgendwie alles zwischen Platz 5 und Platz 11 oder so. Auf jeden Fall reicht es im Augenblick für Platz 6.
Und, Platz 6 und Platz 11.
Platz 6 und Platz 11.
Ja.
Auf jeden Fall ist man da einfach relativ, ist man da im Mittelfeld dabei, aber das Mittelfeld ist halt eben schon sehr nah an der Spitze, denn wenn Fürth halt gewinnen sollte, kann man direkt mit Fortuna gleichziehen. Und nicht zuletzt deswegen wäre die Fortuna gut beraten, in Fürth halt irgendwas mitzunehmen. Was aber auf jeden Fall nicht allzu einfach wird, denn Fürth hat eine große Stärke und das sind die Standards. Sowohl, und das ist halt was, wenn du das in der zweiten Liga hast, ich meine, wenn du das in jeder Liga hast, ist das natürlich ein großes Faustpfand, aber speziell in so einer ausgeglichenen Liga, wenn du da darauf bauen kannst, dass du die Standards hinten defensiv gut verteidigt bekommst und dass du da offensiv gefährlich bist, ist das halt einfach ein ganz, ganz hohes Pfand, mit dem du halt wirklich was erreichen kannst, gerade in diesen ausgeglichenen Partien, wo es halt im November ein bisschen regnerisch ist, wo es grau ist und irgendwo der Wind weht. Wo man allerdings eine Chance hat, die Fürther zu knacken, ist die Physis im Mittelfeld und besonders die Kopfballduelle. Die Fürther sind letzter bei den gewonnenen Kopfballduellen insgesamt in der ganzen Liga und besonders im Mittelfeld, weil man da halt eher kleinere Spieler hat. Daher könnte man das natürlich irgendwie ganz gut versuchen, gerade wenn man vielleicht irgendwie auch auf Vermey verzichten muss und wieder mit Niemetz vorne starten muss, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch vielleicht für Niemetz um ihn einzusetzen, wenn man denn jemanden hätte, der im Mittelfeld die Bälle verlängern kann, weil Niemetz ist am stärksten, wenn der Ball schon in seinen Lauf gespielt wird. Also er sollte nicht mit dem Rücken zum Tor agieren, sondern eigentlich immer mit dem Gesicht zum Tor. Und das heißt, wenn man ihn halt einsetzen kann, da würde jetzt eigentlich ein Oliver Fink halt in dieser alten Rolle als Pressing-Zehner, als Ballverlängerungs-Zehner halt fehlen. Das wäre genau der richtige Mann. Dann kann man hinten einen langen Kastenball schlagen. Fink verlängert den Ball und Diemetz startet durch. Das wäre was, wie für zu knacken wäre. Ich weiß allerdings noch nicht richtig, mit welchem Spielertyp man denn da im Mittelfeld diese Kopfballduelle eben gewinnen könnte. Vielleicht lässt sich Tune da ja noch irgendwas einfallen. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es irgendwie die eine super einfache Art ist, wie Fürth halt irgendwie eben verwundbar ist.
Darf ich da mal kurz einhaken? Weil du hast mir gerade die Steilvorlage gegeben. Vor den 7 Auswärtsniederlagen gab es natürlich auch einen Sieg bei Fürth. Der ein oder andere wird sich erinnern. Es war in der Bundesliga-Saison, wo man beide Vereine in der Bundesliga gespielt haben. Und der eben von dir erwähnte Oliver Fink schoss das 1-0. Und bei unserer Sturmflaute höre ich schon, ich würde jetzt mal den Ilse bringen, was so ein geflügeltes Wort auf der Tribüne ja ist, von alteingesessenen Fortuna-Fans. Und das 2-0 damals am Rohnhof, Ken Ilse. Herrlich. Fußballromantik.
Das war wahrscheinlich auch zu Zeiten, wo Nando Raphael noch auf der Bank gesessen hat und vergeblich darauf gewartet hat, dass er eingewechselt wird.
Ja. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es eine Alternative zu Nimitz? Und die gibt es eventuell, wenn Gavuri wieder zurückkommt.
Daran habe ich auch gedacht.
Ja.
Kann man Emma Ioa sich noch vorstellen, dass der mal offensiv gespielt hat? Das wäre natürlich auch eine Alternative. Ich weiß nicht, ob das total gut wäre, aber irgendwie warum nicht?
Mhm. Ja, ich habe auch daran gedacht, das ist irgendwie eine ganz, ganz spannende Aktion, weil man damit ja irgendwie so ein bisschen so einen Neuanfang für zwei Spieler halt irgendwie dann ja irgendwie auch direkt beginnen würde, ne, indem man halt irgendwie Gavuri wieder in die Startelf setzt und ihm halt sagt, okay, von hier an beginnt quasi für dich eine neue Saison und bei Emma Ioa halt irgendwie auch, der jetzt der keinen guten Tag gehabt hat und jetzt lange nicht mehr vorne gespielt hat. Aber ich finde die Überlegung eigentlich ganz, ganz charmant irgendwie, einfach weil ich glaube ich nicht so gerne mit Jonas Niemetz irgendwie nochmal in der Startelf beginnen würde, auch wenn mir das auswärts ein bisschen leichter fallen würde als zu Hause.
Ah, auf der anderen Seite war das Flügelspiel ja jetzt gegen Wiesbaden quasi gar nicht vorhanden. So, ne, dass du irgendwie das Gefühl hast, die haben es nur durch die Mitte versucht, vielleicht aus ähnlichen Gründen, wie jetzt sie es gegebenenfalls gegen Fürth versuchen werden, stehen da auch so Hünen rum. Dass man irgendwie denkt, wir müssen halt flach durch die Mitte kommen, weil Flanken brauchen wir gar nicht erst, was aber ja dann auch. Ja, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch, dass Gavuri auf diese Linksverteidigerposition zurückkommt, das Flügelspiel offensiv irgendwie wieder belebt würde.
Ja, du wirst auf den Flügeln ja wirst du viel, viel schlechter, aber du hast halt wenigstens einen Stürmer vorne.
Genau. Mit
Emma.
Ja. Zumindest. Ich glaube, ich bin mittlerweile ein bisschen davon abgerückt. Auch Emma, weil der halt gut ist, wenn er Platz hat, um sich den Ball am Gegner vorbeizulegen und durchzuziehen oder sich den Ball so zurechtzulegen an der 16er Kante, um abzuziehen.
Also, es ist ja
gar keine Entscheidung gegen Emma auf der Linksverteidigerposition. Ich würde immer Emma Gavuri vorziehen. Offensiv, aber vor allen Dingen ja auch einfach defensiv, weil er halt einfach defensiv viel besser ist. Aber er ist halt eben im Augenblick nicht nur der beste Linksverteidiger im Kader, der verfügbar ist, sondern wahrscheinlich auch der beste Stürmer.
Das ist das Wunder eines Klaus-Allofs-Kaders.
Ja, das ist, wie wurde es genannt? Es ist ein fluider Kader, habe ich gehört.
Naja. Ja, und man muss jetzt ja schon irgendwie auch, also wenn wir jetzt hier schon dabei sind, hin und her zu basteln unsere Freude mit dem fluiden Kader zu haben, muss man ja auch noch neben den ganzen bekannten Ausfällen ja irgendwie auch noch weiter überlegen, was man ansonsten irgendwie noch tun muss und tun kann, weil wir wissen mit Sicherheit, wer nicht spielen wird, und das ist Yannick Engelhardt. Yannick Engelhardt hat die 5. gelbe Karte gesehen.
Oh ja.
Das heißt, Marcel Sobotka rotiert automatisch rein. Da habe ich jetzt gerade zum Glück nicht so ein ganz so ein schlechtes Gefühl. Sobotka kann man jetzt gerade echt auch nochmal würdigen, weil er zweimal nach Einwechslung ganz hervorragend seine Sache gemacht hat. Gegen Wiesbaden hat er hinten dann in der Dreierkette eigentlich die ganze Zeit Mann gegen Mann gespielt, hinten. Und auch wenn Wiesbaden da nicht so viel riskiert hat, hat er das wirklich ganz hervorragend gemacht. Also da dachte ich erst, das könnte so ein kleiner Schwachpunkt sein, weil das ja nicht seine Situation ist. Hat Sobotka gar nichts ausgemacht, da hinten die ganze Zeit 1 gegen 1 zu spielen. Und gegen Unterhaching halt auch, da wurde er eingewechselt und hat auch einfach so ganz hervorragende Vibes noch mit reingebracht.
Absolut.
Er hat erstmal irgendwie seine ganze rechte Verteidigerposition so ausgefüllt, dass er halt irgendwie auch noch zusätzlich Raum in der Mitte des Feldes mit abgedeckt hat und währenddessen halt ständig mit einer Verachtung den Schiedsrichter angeschaut und bei allen von seinen Entscheidungen halt irgendwie immer sehr, sehr klar mit, glaube ich, sehr, sehr wenigen Worten und vor allen Dingen mit Blicken halt spüren lassen, so, ach so, okay, das ist das, was du entscheidest. Naja, dann mach das mal.
Okay. Ja, das war schon eher, wenn ich könnte, wie ich wollte. Wenn ich könnte, ja, wie ich wollte, würdest du hier nicht so das
muss ich einfach sagen. Freude geworden, da zu schauen, aber halt eben auch ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Von daher könnte es, glaube ich, keinen besseren Moment geben, als jetzt, wo er halt wieder in Form zu kommen scheint und wieder zurück ist, sodass er halt Engelhardt ersetzen kann. Und dann stellt sich halt irgendwie damit halt das Dreier-Mittelfeld der Fortuna auch schon wieder komplett von alleine auf. Da muss man sich keine Gedanken machen, wen man da aufstellt. Und jetzt hat sich ja auch noch Felix Klaus mit Grippe abgemeldet. Und es ist sehr, sehr gut möglich, dass er halt bis Sonntag nicht wieder auf dem Damm ist oder zumindest noch nicht so weit wieder auf dem Damm ist, dass er eine Option für die Startelf ist. Und wenn wir dann erstmal an dem Punkt sind, dann kann man ja auch mal wieder irgendwie ganz ist mal wieder an einer ganz interessanten Situation, wenn wir uns da überlegen, wie wir da wen wohin schieben wollen, weil dann wäre ich jetzt da fast schon irgendwie auch an dem Punkt, dass ich sagen würde, ja gut, vielleicht sollte man mal Zollis, der eigentlich auch mal einen ganz neuen Impuls gebrauchen könnte, vielleicht sollte man den mal auf rechts ausprobieren. Mhm. Also man
muss sich Ostremski auf links.
Ostremski auf links, ja. Oder vielleicht oder Emma Ioa auf links und doch mit Niemetz vorne starten, Emma einen vorziehen und dahinter Gaburi. Also da sind viele, viele Optionen, aber mit keiner ist man, glaube ich, irgendwie so richtig glücklich. Das Einzige, was ich, glaube ich, machen würde, ist auf jeden Fall Taka Uchino wieder auf die Rechtsverteidigerposition stellen, weil man Oberdorf irgendwie, glaube ich, so als Taschenmesser unbedingt noch zurückhalten sollte, weil das der erste Auswechselspieler eigentlich für alle, für beide
Auswechselspieler ist,
für beide Innenverteidigerpositionen und wenn halt, und eben halt auch fürs zentrale Mittelfeld gibt es nur Oberdorf, den man eigentlich noch einwechseln könnte, wenn was mit Sobotka oder was mit Tanaka passieren sollte. Also Oberdorf, den musst du irgendwie zurückhalten, weil du den halt in der zweiten Halbzeit, wenn du halt irgendwie noch ein bisschen wechselst, drei- oder vierfach brauchst.
Und er hat gegen wen auch kein Bewerbungsschreiben abgegeben.
Ich, zum Abschluss, möchte ich noch ein Gedankenspiel hier reinbringen.
Ich habe noch eine Frage. Wollt ihr noch die Einzelspieler von Greuther Fürth hören, die ich jetzt eben noch unterschlagen habe, oder sollen wir das unter den Tisch
fallen? Ich glaube, das haben wir schon, da sind wir schon lange weiter.
Über weg.
Ja. Ja. Als Gedankenspiel vielleicht zum Abschluss, diese 18, 19 Stammspieler, die ja vom Vereinsseite immer wieder ins Feld geführt werden, um zu zeigen, wie dicht der Kader aufgestellt sind. Vielleicht sind das nicht 18, 19 Spieler, sondern ein einzelner Spieler ist Stammspieler auf zwei Positionen. Das ist das Geheimnis dieses Kaders.
Ein fluider Kader.
Ein fluider Kader. Ja, dann gehen wir in die Woche, sehr fluide, und schauen mal, wie das am Sonntag wird gegen Fürth. Im grauen, regnerischen, windigen Fürth.
Genau. Und damit
2-1, habe ich ja schon gesagt. Darüber werden wir dann, aber mit Sicherheit, auch wenn es so ausgehen sollte, am nächsten Montag reden müssen und freuen uns natürlich, wenn ihr da auch wieder
ins Ziel zuhört. Ciao, ciao.
Tschüss.